Deep Dive Cleantech. Dein Business-, Investment- und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR Eco. Deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's.
Herzlich willkommen, Sonja Joost. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt mal kennenlernen, denn wir haben es gerade schon eben im Einstieg kurz miteinander besprochen. Wir tänzeln schon seit einigen Jahren wahrscheinlich umeinander herum, um eine Podcast-Aufnahme zu machen. Jetzt ist es soweit. Du bist Gründerin, Co-Gründerin und Geschäftsführerin bzw. CEO von Dude Cam. Hallo Sonja, was macht ihr eigentlich?
Ja, hallo. Freut mich auch, dass es jetzt geklappt hat. Wir sind im Bereich nachhaltiger Produktion von Chemikalien und da vor allem im Bereich tätig, wo wir uns auf die Produktion von Arzneimitteln fokussieren. Und wir arbeiten da mit den sogenannten Prinzipien der grünen Chemie. Das bedeutet, wir schauen, wie kann man auch kostenkompetitiv in Europa mit nachhaltigen Produktionsmethoden produzieren.
Genau, das ist erstmal zum Einstieg. Genau, Medikamente haben wir uns gemerkt, nachhaltig, Pharmazie. Das ist auch ein Bereich, den wir hier auch wirklich eigentlich noch kaum beleuchtet haben, auch gar nicht beleuchtet haben. Umso interessanter ist es natürlich. Vielleicht kannst du uns erstmal zu Beginn erstmal erklären, was ist denn der Unterschied zwischen einer nachhaltigen und eben nicht nachhaltigen Produktion von Medikamenten?
Ja, eine nicht nachhaltige Produktion von Medikamenten ist erdölbasiert. Ja, da geht es darum, dass zum einen die Hilfsstoffe, die ich brauche für die Produktion, beispielsweise Lösungsmittel, aus Erdöl abstammen, was am Ende, diese Lösungsmittel werden am Ende verbrannt und landen dann als CO2-Emissionen in der Luft. Das Ganze ist nicht besonders effizient. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch schauen, wie kann ich jetzt in möglichst wenigen Stufen mein Arzneimittel produzieren? Also, dass ich möglichst wenige Building Blocks einsetze, dass ich vielleicht Reaktionen verwende, die sehr energieeffizient sind, einen sehr geringen Materialeinsatz erfordern und solche Dinge.
Und wofür braucht man denn jetzt Lösungsmittel? Also braucht man die bei allen Medikamenten? Also ist das wirklich weit verbreitet? Wie groß ist denn, vielleicht kannst du das gleich noch mit erwähnen, wie groß ist denn das CO2-Problem? Kann man das irgendwie in Prozenten, in Tonnen, welcher KPI auch immer ausdrücken?
Ja, es ist halt nicht nur ein CO2-Problem, sondern es geht am Ende ja auch darum, wie ich kosteneffizient produzieren kann. Ja, und wenn ich teure Materialien einsetze, wenn ich viele Reaktionsschritte habe, wenn ich sehr viel Energie aufwenden muss, um Dinge zu produzieren, dann ist das am Ende einfach extrem teuer. Wir haben in Europa immer noch diese Denke, dass Nachhaltigkeit ein Kostenfaktor ist. Ja, das ist irgendwann mal in den 80er Jahren entstanden, als die Chemieindustrie vielleicht noch ziemlich wenig auf ökologische Produktion Wert gelegt hat und plötzlich hat alle Welt aufgeschrien, weil es einen sauren Regen gab, verursacht durch Emissionen aus der Industrie. Und Wälder kaputt gegangen sind, gleichzeitig die Häuser korrodiert sind, die Materialien und so weiter. Ja, und dann kam man daher und hat gesagt, okay, liebe Chemieindustrie, könnt ihr bitte was ändern? Und dann hat man angefangen, Filter auf die Anlagen zu bauen und so weiter. Und das waren erstmal Kostenfaktoren. Ja, das ist alles total nachvollziehbar. Die grüne Chemie geht jetzt aber ganz anders ran und sagt, wir müssen ja gar nicht diese alte Art von chemischen Reaktionen machen in den Kesseln, ja, wo so viele toxische Emissionen entstehen, sondern wir können ja auch eine komplett andere Art von Chemie machen. Und wir können auch von Anfang an dahin gucken, dass wir gar nicht so viel an Abfall entstehen lassen, dass wir einfach viel effizienter die Produktion machen, dass wir weniger toxische Materialien einsetzen und so weiter. Und damit beschäftigen wir uns. Und am Ende geht es darum, Kostenvorteile zu generieren. So, und jetzt nochmal zu deiner Frage mit den Lösungsmitteln, wofür braucht man Lösungsmittel? Das ist ganz spannend. Also da gibt es auch gerade sehr viel in der Forschung, wo man versucht, auch Lösungsmittel vielleicht teilweise in der Produktion ganz ersetzen zu können. Also teilweise ganz, klingt jetzt erstmal wie ein Widerspruch, aber es kommt halt immer so ein bisschen auf die Reaktion drauf an, ob das funktioniert, ob es nicht funktioniert. Am Ende ist es so, man kennt das vielleicht noch aus seinem Schulwissen, eine chemische Reaktion findet oft in der Lösung statt, weil sich einfach die Teilchen, die miteinander reagieren sollen, die müssen irgendwie in Kontakt miteinander kommen. Ja, und ich sag jetzt mal, platt, wenn da zwei feste Stoffe nebeneinander liegen, dann kommen die halt nicht miteinander in Kontakt. Ja, und deswegen gibt man die in Lösung, versucht das Ganze aufzulösen, zu rühren, vielleicht noch heizen. Und je mehr Energie, die Bewegungsenergie diese Teilchen haben, umso mehr stoßen die mit aufeinander und plötzlich findet dann halt eine chemische Reaktion statt. Und ja, dafür braucht man diese Lösungsmittel. Und eine unserer Patentfamilien ist zum Beispiel, wie man eben nicht mehr diese teuren erdölbasierten organischen Lösungsmittel verwendet, sondern man eben auch in Wasser produzieren kann. Ja, aber das ist nur ein Aspekt von dieser günstigeren, grüneren Chemie.
Gut, da werden wir gleich nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ich muss vorweg schieben, das merkt man wahrscheinlich schon mal in Fragen auch, dass ich kein Chemiker bin, aber vielleicht ist es halt ein bisschen einfacher, dann auch Fragen zu stellen, die auch allgemein verständlicher sind, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Nochmal zurück zu den Lösungsmitteln, die ja notwendig sind, zumindestens nach der althergebrachten Weise. Wie groß ist denn da das, sagen wir mal, CO2-Schadstoffpotenzial aktuell? Also es werden ja Unmengen an Medikamenten weltweit hergestellt. Die brauchen alle oder die meisten oder viele zumindest diese Lösungsmittel. Die sind CO2- bzw. fossilbasiert. Hast du da Zahlen im Kopf, die du dir teilen kannst, um dann so eine gewisse Größenordnung zu haben, wie groß das CO2-Potenzial ist?
Also es gibt so Untersuchungen, dass man ungefähr damit rechnen kann, das Hundertfache, manchmal Tausendfache von dem Materialeinsatz, was am Ende tatsächlich im Medikament enthalten ist. Ja, also das bedeutet, wenn ich eine Einheit von Ibuprofen habe, dann brauche ich manchmal Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Einheiten von solchen Lösungsmittelmolekülen, um das herstellen zu können. Und das ist halt unterm Strich extrem ineffizient. Und wenn das dann auch noch solche teuren Lösungsmittel sind, ja, dann wird das Ganze tatsächlich dann auch zum Kostenfaktor. Und natürlich kann man die teilweise recyceln, das kann man aber auch nicht überall machen. Und Standard in der Industrie ist eben, am Ende wird es verbrannt und dann landen die Emissionen in der Luft.
Also wir wissen ja, dass zum Beispiel der Schifffahrtssektor ungefähr 4% der globalen CO2-Emissionen, also dafür wirklich verantwortlich ist. Andere Sektoren haben viel höhere Prozentzahlen, manche geringere. Gibt es denn so eine Zahl, ich will jetzt auch gar nicht darauf festlagern, wenn es die jetzt gar nicht so gibt, aber gibt es denn diese Zahlen für die Medikamentenproduktion?
Für die Medikamentenproduktion für sich ist mir jetzt keine zuverlässige Zahl bekannt. Die gesamte Chemieindustrie, da redet man ungefähr so über 5%, wenn ich mich da richtig an die Zahl erinnere, der globalen Emissionen. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass, also es gibt Untersuchungen, dass die Arzneimittelproduktion signifikant mehr CO2-Emissionen verursacht als Automobilbranche. Also die Herstellung.
Also die Produktion.
Die Produktion, genau. Also es ist ein signifikanter Teil. Und da hängen ja noch ganz viele andere Dinge mit dran. Ja, das ist der Abfall, der toxische Abfall, der entsteht. Es gibt einen Grund, warum die EU-Kommission vor einigen Jahren diese Leitlinie erlassen hat. Non-toxic chemicals. Ja, wir wollen eigentlich eine EU, wo wir dahin kommen, dass wir nicht giftige Chemikalien einsetzen, produzieren, zu uns nehmen. Und alle Forschung, alle Entwicklung soll eigentlich darauf ausgerichtet sein. Und das geht eben nur mit diesen Prinzipien der grünen Chemie.
Dann gehen wir doch da mal ein bisschen kurz rein. Also seid ihr denn jetzt in Anführungsstrichen nur im Medikamentensektor tätig oder auch in anderen chemikalischen Prozessen?
Ich sag immer, dem Kessel, wo etwas drin produziert wird, ist es jetzt erstmal egal, wofür der Mensch dann am Ende diese Moleküle einsetzt. Ja, die Produktionstechnologien, die sind die gleichen. Und wir sind halt die Experten, die darauf spezialisiert sind, chemische Moleküle möglichst effizient, abfallarm und so weiter herzustellen. Und wir haben gesagt, dass unsere Markteintrittsstrategie ist, dass wir uns erstmal auf die Arzneimittelproduktion fokussieren, weil es da einfach so einen großen Bedarf gibt. Also viele kennen das vielleicht auch. die Hustensäfte, die man dann auf einmal für seine Kinder nicht mehr in der Apotheke bekommen hat, oder andere wichtige Medikamente hat man sicher schon von Freunden, Familienangehörigen gehört. Es gibt in Europa über 300 Engpässe an Wirkstoffen. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir schon über 26% freie Produktionskapazitäten. Das bedeutet, ja, wir haben einen Bedarf auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir aber sehr viele freie Kapazitäten, wo wir eigentlich produzieren könnten. Und irgendwie schafft der Markt es nicht, das hinzubekommen. Und da haben wir gesagt, da müssen wir reingehen. Wir müssen den Produzenten helfen, dass auch tatsächlich wieder in Europa Arzneimittel kostenkompetitiv produziert werden können. Und die grüne Chemie ist für uns ein Tool, um das erreichen zu können. Genauso wie halt auch Computational Models für uns ein Tool sind. Also wir müssen einfach innovativer in der Chemieproduktion werden.
So, das heißt mit anderen Worten, jetzt Angebot und Nachfrage klaffen hier auseinander. Das Hauptargument ist dann für euch jetzt gar nicht so sehr jetzt die grüne Chemie, sondern einfach ein Kostenfaktor, denn ihr könnt die teurere, zum Faktor 100 bis 1000 habe ich gerade vielleicht nicht falsch verstanden, teurere Lösungsmittel, den Lösungsmitteleinsatz eben ersetzen durch ein anderes alternatives Verfahren, welches dann, by the way, auch noch grün ist.
Genau, bei den Lösungsmitteln ist das tatsächlich der Fall. Man muss dann immer so ein bisschen hinschauen, weil am Ende geht es ja auch darum, wie kriege ich dann mein Produkt auch raus aus den Lösungsmitteln, und da entstehen dann auch wieder Kosten. Aber Lösungsmittel sind ein Kostenfaktor. Der höchste Kostenfaktor sind natürlich die Rohmaterialien, die dann am Ende in den im Arzneimittel auch tatsächlich landen. Aber wir waren jetzt sehr erfolgreich, haben die erste Arzneimittelproduktion zurückgeholt und konnten zeigen, dass wir in Europa produzieren können mit diesen nach diesen Prinzipien der grünen Chemie. Und unserem Kunden noch einen günstigeren Preis anbieten als das, was er gerade in Indien bezahlt. Also das ist durchaus möglich.
Über welche Firma sprechen wir? Welches Medikament kannst du davon reden? Also welche Firma habt ihr zurückgeholt aus Indien?
Welchen Wirkstoff wir zurückgeholt haben, da sind wir leider an Geheimhaltungsvereinbarungen gebunden. Da kann ich leider nichts zu sagen. Aber es ist jetzt nicht der einzige Wirkstoff in unserer Pipeline. Also wir haben volle Auftragsbücher. Und also ich glaube, mittlerweile hat die Industrie erkannt, dass man einfach auch Dinge ändern muss. Ja, wir sehen und hören das überall, dass Arbeitsplätze abgebaut werden in Europa, dass Produktionssites geschlossen werden, auch in Deutschland. Und es ist einfach klar, dass so wie man früher produziert hat, dass das nicht die chemische Produktion der Zukunft sein kann und sein wird. Ja, sondern man muss halt nach neuen Wegen suchen, und genau das tun wir.
Das tut ihr, und kannst du uns vielleicht in einigen auch einfachen Worten nochmal erklären, was genau ihr dann jetzt anders macht? Also ist es einfach eine Alternative zu den existierenden Lösungsmitteln oder kann man ganz auf Lösungsmittel verzichten? Also was konkret macht ihr? Und daran knüpft sich natürlich später auch nochmal die Frage, das können wir dann nochmal separat beantworten, euer Geschäftsmodell auch. Verkauft ihr etwas? Verändert ihr Verfahren?
Wir verkaufen nachhaltiger hergestellte Chemikalien, zum Beispiel Wirkstoffe oder auch sogenannte Starting Materials, die Ausgangsstoffe sind für diese Wirkstoffe. Und wir haben uns ganz bewusst entschieden, keine eigenen Produktionsverfahren aufzubauen, weil wir so viele freie Kapazitäten haben, und arbeiten da mit einem Netzwerk an sogenannten Lohnherstellern zusammen, die für uns im Auftrag mit unseren nachhaltigen Verfahren produzieren, exklusiv, und diese Materialien dann an unsere Kunden schicken. Ja, das sind Generika-Unternehmen, das sind Pharmaunternehmen, die daraus dann die Medikamente herstellen, die sie an Apotheken und so weiter verkaufen. So, und was machen wir? Man kann sich chemische Produktion so ein bisschen vorstellen wie: ich baue ein Haus. Jeder Baustein ist ein chemisches Molekül, und jedes Mal, wenn ich den Baustein aufs Fundament tue, mache ich eine chemische Reaktion. Nun sind schon über 200 Millionen unterschiedliche Bausteine bekannt. Auf der anderen Seite sind ein paar tausend unterschiedliche Reaktionsarten bekannt, sprich wie ich diese Bausteine jetzt zusammenklicke. Und in der Chemie macht es halt einen Unterschied, ob ich jetzt vorne links mit einem kleinen Baustein anfange oder hinten rechts. Ich erhalte unterschiedliche Konstruktionspläne für mein Haus, sprich für meinen Wirkstoff. Und jeder dieser Pläne unterscheidet sich bezüglich der Energie, die ich aufwenden muss, um dieses Haus zu bauen, bezüglich des Abfalls, der entsteht, und am Ende auch bezüglich der CO2-Emissionen. Und wir sind darauf spezialisiert, die effizientesten Konstruktionspläne für diese Moleküle auf molekularer Ebene zu identifizieren. Ja, das ist das, wo wir herkommen. Die Wissenschaft dahinter nennt man technische Chemie. Das ist die wissenschaftliche Disziplin der Produktionsprozesse. Und darauf sind wir spezialisiert.
Produktion macht ihr sozusagen dann selber mit den Lohnfertigungen. Ist das dann auch das Geschäftsmodell, was ihr langfristig dann auch aufrechterhalten wollt? Das heißt, ihr verkauft am Ende dann Wirkstoffe dann in den Markt hinein?
Genau, wir verkaufen Wirkstoffe, Chemikalien, das ist unser Geschäftsmodell, und da arbeiten wir ganz eng mit diesen Produzenten zusammen. Das hat sich bewährt, und ja, so positionieren wir uns. Wir sehen keinen Bedarf dafür, selber Anlagen aufzubauen. Man hat auch einen unterschiedlichen Fokus. Eine Anlage zu beherrschen, die zu fahren, ja, da braucht man andere Kompetenzen als das, was wir machen. Wir sind halt ja auf diese Entwicklung dieser, ja, ich habe es Konstruktionspläne genannt, man kann es auch Kochrezept nennen oder eben im Englischen World of Synthesis Design, ja, dass das im großen Maßstab gut funktioniert. Und was ich vorhin angesprochen hatte, weil du nach einem Beispiel gefragt hattest, ja, dass man jetzt auch in Wasser produzieren kann, als anstelle von erdölbasierten organischen Lösungsmitteln, das ist so ein Beispiel. Aber insgesamt schauen wir halt, dass es möglichst wenig Produktionsstufen sind, möglichst wenig Abfall entsteht. Natürlich schauen wir immer, dass man günstige Rohstoffe verwendet, wenig Energie reinstecken muss. Ja, das sind so ganz viele unterschiedliche Aspekte. Wenn man sich nur auf einen einzelnen Aspekt fokussieren würde, dann würde man nicht kostenkompetitiv produzieren können.
Genau, das heißt, ihr habt jetzt eine Reihe von Wirkstoffen, die ihr jetzt schon produzieren lässt, die nach eurem Kochrezept sehr gut funktionieren, aber dann ist es ein Produkt. Mit denen geht ihr jetzt quasi auf den Arzneimittelmarkt, seid dann in Konkurrenz natürlich mit vergleichbaren Wirkstoffen, die anders hergestellt werden. Was ist denn euer Hauptverkaufsargument? Sind es dann tatsächlich die geringen Kosten und das Grüne? Und wie reagiert der Markt darauf? Also werden euch diese Wirkstoffe einfach aus der Hand gerissen, weil das einfach too good to be true ist? Oder gibt es ja doch dann große Fragezeichen, weil sie sagen, ja, noch nicht so geprüft oder vielleicht auch nicht so kostengünstig? Oder wie sind da die Mechanismen?
Ja, also es gibt einen sehr großen geopolitischen Druck, ja, dass man auch wieder lokale Produzenten zur Gesundheitsversorgung haben möchte. Das sieht man in den USA, das sieht man aber auch in Europa. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Gesundheit ist Teil unserer kritischen Infrastruktur. Ja, der Staat muss sicherstellen, dass die Gesundheitsversorgung seiner Einwohner gewährleistet ist. Und wenn ich jetzt so sehr abhängig bin von anderen Nationen, die mir vielleicht auch im Zweifel nicht immer freundlich gesonnen sind, dann ist das ein sehr, sehr hohes Risiko dafür, dass am Ende ich das Leben meiner Einwohner riskiere. Ja, weil am Ende muss ich keine Kriege führen. Ich kann einfach die Arzneimittelversorgung abstellen nach Europa und Menschen werden sterben. Ja, ohne dass irgendjemand eine Waffe in die Hand nimmt.
Und da reden wir über China jetzt vor allen Dingen oder auch Indien, oder wo ist die größte Abhängigkeit?
Die größte Abhängigkeit ist aus Asien. Die meisten Generika kommen aus Indien und China. Die Sachen, die aus Indien kommen, deren Vorprodukte kommen dann doch wieder aus China. Also genau.
Habe ich das mal richtig in Erinnerung gehalten, dass, glaube ich, Antibiotika oder so, innerhalb von 3 Tagen, wenn das China entscheiden sollte, gibt es keine Antibiotika mehr, Versorgung in Europa?
Ja, also nach meinem Kenntnisstand gibt es noch eine Antibiotika-Produktion in Kundl in Österreich von der Sandoz. Und ansonsten haben wir keine Antibiotika-Produktion mehr in Europa. Ja, das ist natürlich extrem kritisch und ja, am Ende, es ist halt teilweise, glaube ich, viel schlimmer, als sich das so der normale Bürger vorstellen kann. Also Paracetamol kostet, glaube ich, ein Kilogramm 9 €. Ja, das ist so unglaublich günstig. Das sind so Preise, die man halt schwer treffen kann. Wir fokussieren uns auf Arzneimittel, wo man jetzt keine sogenannte Dedicated Plant benötigt. Das heißt, eine Anlage, die nichts anderes herstellt als Paracetamol. Sondern wir arbeiten mit Lohnherstellern zusammen, die Mehrzweckanlagen haben, die verschiedene Wirkstoffe herstellen können, wo es dann nicht um zu große Tonnagen geht. In den Feldern, wo die Preise so niedrig sind, ja, dass, keine Ahnung, eine Flasche Wein kostet mehr, ja, als wenn ich jetzt irgendwie ein Kilo von einem Arzneimittel kaufen würde, dann muss eigentlich der Staat ran und das regulieren. Genauso, wir haben es gesehen bei der Energieversorgung, wenn wir zu abhängig werden von außen. Das ist aber etwas, wo momentan noch viel zu wenig passiert.
So, ich höre es aber raus. Du hast jetzt ja vorhin das geopolitische Argument angeführt, was ja total nachvollziehbar ist. Zu Recht hast du ja auch auf andere Bereiche, wo wir auch ähnlich verletzbar sind, Energieversorgung und es gibt ja noch Chipindustrie und so weiter und so fort. Also eben auch im Bereich Medikamente. Verstanden. Aber was heißt das denn jetzt im Markt? Weil das einzelne Unternehmen denkt da jetzt ja nicht geopolitisch, sondern muss ja erstmal sehr ökonomisch denken. Dann geht die Schwierigkeit los, weil ihr dann doch in Konkurrenz steht mit doch noch sehr viel günstigeren Wirkstoffen, als ihr sie selber herstellen könnt.
Na, das Beispiel, was ich vorhin gesagt hatte, war ja, wir haben einen niedrigeren Preis anbieten können als das, was der Kunde gerade in Indien bezahlt. Ja, das heißt, es ist ja nicht in jedem Fall immer so, dass alles aus Asien günstiger ist, sondern unsere These war ja, wir sind angetreten, dass wir gesagt haben, wir können auch günstiger in Europa produzieren, wenn wir mit neuer, innovativer Chemie produzieren. Und das haben wir gemacht und das haben wir zeigen können. Das geht aber nicht für alle Arten von Wirkstoffen. Ja, für diese 9 € pro Kilogramm Wirkstoffe geht das natürlich nicht, sondern da bräuchte man ganz andere Anlagen und so weiter.
Aber ist das eine Frage der Skalierung dann oder eine Frage dann der Regulatorik, dass ihr dann tatsächlich dann auch einfach die Politik, die EU oder vielleicht auch erstmal nationale Regierungen wie die deutsche Bundesregierung braucht, die, weiß ich nicht, Medikamentenherstellern eine gewisse Quote an inländischen hergestellten Wirkstoffen vorschreibt?
Ich denke, sowas wäre mit Sicherheit vernünftig. Ja, da findet auch gerade eine große Diskussion statt, sogenannte Local Content Vorgaben, also dass man sozusagen lokal produzierte Prozentangaben sozusagen auch hat, wie du es gerade beschrieben hast. Ich wollte jetzt noch mal kurz was dazu sagen, weil du gemeint hast, es ist erstmal nicht das Problem von den Kunden. Am Ende ist es aber auch deren Problem, weil sie haben ja auch Lieferverpflichtungen gegenüber den Krankenkassen und so weiter. Das heißt, wenn ihre Supply Chain, ihre Lieferkette zusammenbricht, dann haben sie ein Riesenproblem. Und deswegen gibt es schon lange auch die Devise, dass man versucht, nicht nur einen Lieferanten zu haben, sondern mehrere Lieferanten und möglichst auch aus unterschiedlichen Regionen. Also das sind ganz normale ökonomische Anreize, die da eine Rolle spielen. Das ist jetzt erstmal nicht vom Markt vorgegeben oder so, aber das machen die Unternehmen von sich aus. Und das heißt, so wie wir uns positioniert haben, dass wir aus Europa hergestellte, kostenkompetitive Arzneimittel liefern können, das ist natürlich für die Superklasse, weil die händeringend danach suchen. Und die nachhaltigen Produktionsmethoden, die bezeichnen wir sozusagen als future-proof. Ja, das heißt, die Dinge, die wir heute produzieren, die werden in der Zukunft, egal wie der regulatorische Rahmen sich verändert, immer noch auch den Anforderungen angemessen sein. Ja, deswegen halt dieses Future-Proof. Ja, das so positionieren wir uns auf dem Markt.
Sehr schön. Dann lasst uns auch vielleicht zum Ende des Gesprächs auch nochmal ganz kurz über euch sprechen. Also seit wann seid ihr unterwegs? Ich weiß, ihr seid ja schon auch ein bisschen länger unterwegs. Da gab es auch schon mal einen Namenswechsel. Was hat es da auf sich? Wie groß seid ihr aktuell? Wie seid ihr finanziert? Was sind so die nächsten Schritte? Vielleicht kannst du da einfach nochmal ein paar Daten, Zahlen, Fakten raushauen.
Ja, gerne. Also das ist mein zweites Unternehmen. Das erste Unternehmen hat Entwicklungsdienstleistungen angeboten, war eine Ausgründung aus der TU Berlin. Und nachdem das erste Unternehmen, nachdem wir das profitabel gemacht hatten, ohne irgendein Risikokapital, da haben wir uns dann das Managementteam vom ersten Unternehmen überlegt, wie können wir das, was wir jetzt gelernt haben, was wir gesehen haben in der Industrie, auch tatsächlich skalieren. Und da haben wir uns dann entschlossen gehabt, das neue Unternehmen Dudecamp zu gründen. Und das war so Ende 2019, dass wir Dudecamp gegründet haben. Dann,
Aber das erste Unternehmen habt ihr dann quasi eingestellt oder verkauft oder ist das ineinander übergegangen?
nee, das gibt es immer noch. So. Und das neue Unternehmen, ja, da kam Covid, dann waren wir erstmal mit anderen Dingen beschäftigt. Und haben dann Ende 2020 eigentlich den Operations gestartet. Wir sind über europäische Finanzinvestoren finanziert. Ja, dazu gehören sehr renommierte Venture Capital Unternehmen, wie zum Beispiel Vorwerk Ventures oder B2 Ventures. Wir haben ja etwas kleinere Fonds mit drin, Auxo zum Beispiel. Oder einen sehr bekannten britischen Fonds von Client Ventures. Darüber sind wir finanziert und ja, sind jetzt auch gerade in der Vorbereitung von einer neuen Finanzierungsrunde und denken, dass ja, auf der einen Seite haben wir eben diese vollen Auftragsbücher, auf der anderen Seite haben wir jetzt erste Tech-Transfers gemacht zu Produzenten, wo wir eben auch zeigen konnten, ja, was wir vorher immer gesagt haben, was möglich ist, dass man auch profitabel in Europa produzieren kann mit niedrigeren Preisen, dass das auch tatsächlich funktioniert, zusammen mit den Lohnherstellern. Also ich glaube, wir haben alles gemacht, was man hätte machen können und freuen uns jetzt auf die Skalierung.
Top. Das heißt, ihr seid jetzt vor allen Dingen auch auf weitere Investorensuche. Wie groß wird die Runde? Kann man das nochmal nutzen hier als Aufruf, sich bei euch zu melden? Oder seid ihr schon komplett oversubscribed? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also wir wollen 10 bis 12 Millionen raisen, ja, und sind da gerade in sehr guten Gesprächen. Man kann sich gerne immer melden, wenn man mithelfen will, dass wir hier auch eine neue Art von Industrie in Europa aufbauen. Du hast es eingangs gesagt, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Das ist es, wo ich mein Leben schon vor einigen Jahren drauf gewidmet habe, weil ich einfach sehe, wie gut wir im Innovationsbereich sind. Man kennt jetzt mich und mein Gesicht nach außen hin, aber ich habe unglaublich tolle, unglaublich smarte Leute. Und mir geht immer das Herz auf, wenn ich sehe, was für tolle Arbeit die machen. Und ich sage immer, meine Aufgabe ist es, dafür Sorge zu tragen, dass clevere Leute halt ihren Job machen dürfen. Und ja, ich denke, dass eine stabile Industrie, eine stabile Wirtschaft auch wichtig ist für eine stabile politische Lage in unserem Land. Und ja, da will ich mithelfen.
Super. Doch ein schönes Schlusswort vielleicht an dieser Stelle. Shoutout auch zum Team. Du bist eine tolle Unternehmerin, Sonja. Du machst seit vielen, vielen Jahren dieses Thema grüne Chemie. Da sind ja auch gar nicht so viele unterwegs, nach meiner Beobachtung zumindest. Und da kann man dir und euch natürlich nur ganz, ganz viel Glück wünschen. Ganz herzlichen Dank erstmal für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal dann zu einem Update dann nochmal verabreden und schauen, wie weit seid ihr denn? Man kann euch nur viel Erfolg wünschen. Ganz herzlichen Dank dir.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und danke, die hat mir auch viel Spaß gemacht.
Zeit zum Auftauchen. Wir hoffen, dir hat es gefallen. Wenn es so ist, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung und ein Abo freuen. Und falls du noch tiefer ins Thema eintauchen möchtest oder Kontakt zu unseren GesprächspartnerInnen suchst, kannst du dich über www.dwr-iq.com ganz einfach bei uns melden. Dieser Podcast wird von DWR Eco produziert, deiner internationalen Cleantech-Beratung für Markt- und Geschäftsstrategien, Politik, PR und Kommunikation.